Die Römer begannen mit einer groß angelegten, gründlichen Säuberungsaktion. Sie griffen die Höhensiedlungen an und eroberten sie eine nach der anderen. Manche Häuptlinge beugten sich ihrem Druck. Spartacus und Weiner kämpften im Hochgebirge weiter. Es wurden immer weniger, die kämpften. In irgendeinem Gefecht in den Dardanischen Bergen gerieten sie in Gefangenschaft. Der Widerstand brach zusammen.
Die Todgeweihten. Rom, die Hauptstadt der Welt. Sie sind am Ziel, die Gefangenen, in der Zentrale der Sklaverei. Es ist Winter 75-74 vor Christus. Sie sind lange marschiert. Mit letzter Kraft schleppen sie sich in die Baracken der Händler. So viele sind gestorben, schon auf dem Schiff, zusammengepfercht auf engstem Raum. Einer über den anderen, in Ketten, zerlumpt und verdreckt, in Gestank, in der Fieberhitze. Dann weiter zu Fuß, denn der Seeweg war den Händlern zu gefährlich. Da lauern Piraten, die Konkurrenz. Viele sind zusammengebrochen an steilen Pässen, vor Hunger, unter den Peitschenhieben der römischen Wächter. Rom braucht kräftige Sklaven. Kranke schleppt man nicht mit sich. Die bleiben am Weg, verrecken im Graben, erfrieren im Sturm. Manche zerreißen die Hunde, unrentabel, viele verzweifeln. Wer sich aufgibt, ist verloren. Der Winter kommt, es schneit. Die Kriegsgefangenen, die Balkankämpfer, waren immer gewohnt, einig zu sein. Die Härtesten stützen die Schwachen, helfen Gestürzten auf, tragen Bewusstlose weiter. Die Wächter fahren dazwischen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Spartacus und Weiner marschieren in derselben Kolonne. Sie waren entschlossen, sich nicht rennen zu lassen. Sie waren hart und Strapazen gewohnt. Sie halfen einander, stark zu bleiben. Entwurzelte Bauern zerbrechen. Aber sie waren Nomaden. Sie liebten Thrakien, aber selbst wenn es verloren war, das Kollektiv bleibt.
Der Widerstand beginnt schon auf dem Transport. Spartacus und Weiner sind ihren Bewachern frühzeitig aufgefallen. Sie waren es, die Kampfmoral der Gefangenen aufrechterhielten. Sie sprachen verzweifelten Mut zu. Sie schürten den Hass gegen Rom. Da war ein Zwischenfall, den keiner vergaß. Plutarch berichtet.
Als Spartacus zunächst nach Rom geführt wurde, um verkauft zu werden, da sah man angeblich, wie sich eine Schlange um sein Gesicht wand, während er schlief. Seine Frau, vom gleichen Volke wie er, eine Wahrsagerin, die von den Orgien des Dionysos besessen war, erklärt dies für das Vorzeichen einer großen, furchtbaren Macht, die aber für ihn ein unglückliches Ende nehmen würde.
Die Wächter waren entsetzt. Sie zogen es seither vor, das unheimliche Paar in Ruhe zu lassen. Sie standen unter göttlichem Schutz. Vielleicht konnten sie zaubern. Aber man musste kein Wahrsager sein, um die Zukunft zu kennen. Die Chance war klein, aber sie hatten ihr ganzes Leben gegen Rom gekämpft und sie waren entschlossen, diesen Kampf zu Ende zu führen, auch wenn er mit ihrem Untergang enden würde. Sie hatten ihr Schicksal gewählt. Weiner liebte ihren Mann. Darum wollte sie, dass er kämpfte. Die Gefangenschaft war eine Chance. War Thrakien besiegt und verloren, so war es Zeit, die zweite Front zu eröffnen, den Krieg ins feindliche Kernland zu tragen.
Spartacus und Weiner waren auf dem römischen Sklavenmarkt eine besondere Attraktion. Die römischen Quellen rühmen seine gewaltige Stärke. Von den Strapazen des Transports hat er sich schneller als die meisten erholt. Auch Weiner sticht aus der Menge hervor. Eine große, blonde Frau mit stolzem, verachtungsvollem Blick. Gerade darauf stehen manche Römer. Weiner drängt, mit ihrem Mann zu bleiben. Wir wissen nicht, wie sie es geschafft hat. Vielleicht erinnern sich die Händler an das Schlangenorakel. Thrakischer Ares mit Schlangenmädchen. Eine gute Kombination. Nur gemeinsam verkäuflich. Zu Spitzenpreisen. Sie werden nach Capua, der Hauptstadt Kampaniens, verkauft. In keiner anderen Stadt Italiens gab es so viele, so große, so berühmte Gladiatorenschulen. Der Herr von Spartacus, Besitzer einer Gladiatorenschule in Capua, hieß Lentulus Patiatus. Er war Lanista, ein Händler mit Menschenfleisch aus dem Mittelstand. Gladiatoren derselben Klasse sind ein Team. Da herrscht Kameradschaft, Eintracht, Disziplin. Man darf seiner Mannschaft keine Schande antun. Gorgeist entscheidet. Harte Männer, die durch dick und dünn zusammenstehen, zur Ehre der Mannschaft, zum Schaden der Feinde, wirre Gedanken vom Trainer geschürt. Umso besser, wenn man den Gegner wirklich hasst, umso leichter, wenn Waffengattung und Nation sich decken. Am besten, wenn die Nationen, die man in der Arena aufeinander hetzt, auch in der Heimat Feinde waren. Lentulus Patiatus besaß nur zwei Sorten Gladiatoren, Thraker und Gallier. Es war naheliegend, die Gefangenen in ihrer nationalen Bewaffnung kämpfen zu lassen. Gallier gegen Thraker, das war sehr populär. Spartacus allerdings kam in das gallische Team. Das kann den Grund gehabt haben, dass es nach den letzten Transporten aus Thrakien eine zu große Überzahl der Thraker gab. Da steckte Lentulus einfach einen Teil der Thraker in die gallische Mannschaft. Ein folgenschwerer Fehler.
Das Training beginnt sofort. Lockerungsübungen. Dann bekommt jeder Neue ein Holzschwert mit stumpfem Ende. Scharfe Waffen sieht hier keiner vor dem echten blutigen Auftritt in der Arena. Ein paar in den Boden gerammte Holzpfähle stellen den Gegner dar. So lernen sie die Grundbegriffe der höheren Fechtkunst. Nächste Stufe. Mann gegen Mann. Holzschwert. Leichtes Schild aus Weidengeflecht. Der Trainer forciert das Tempo. Die Leute sollen in Wut geraten, sollen sich hineinsteigern in den Kampf, sollen einen Vorgeschmack bekommen vom echten, ernsten Zirkusspiel. Ein paar Neue brechen zusammen, sie halten das Tempo nicht durch, die Aufseher machen sie fertig. Keiner soll glauben, dass er hier simulieren kann, die Härte des Trainings steigert sich schnell. Spartacus hält durch. Nicht nur, weil er harten Kampf gewöhnt ist. Er kennt seine Aufgaben. Er denkt an Weiner, an das Abenteuer mit der Schlange. Er weiß, dieses Training kann sehr wichtig sein. Da ist einer, der sticht ihm sofort in die Augen. Die imponierendste Erscheinung der Gruppe. Er ist jung, sehr stark und schön. Ein idealer Kämpfer. Der Beste beim Training. Sogar Spartacus nimmt es mit ihm nicht auf. Dabei merkt man, dass seine Gedanken ganz woanders sind. Alle spüren seine kalte Distanz zum Treiben um ihn, zum Geschrei des Trainers. Seine ruhige, überlegte Verachtung. Spartacus bewundert ihn. Er fühlt, dass dieser junge Gallier sein wichtigster Helfer sein wird. Nach dem Training reden sie nicht viel. Sie sind todmüde. Alle sind froh, dass diese Schinderei für diesmal aus ist. Sie essen gemeinsam, in einem großen Speisesaal. Weiner kommt. Sie gehört zum Hauspersonal. Die Mädchen decken den Tisch. Sie kann mit Spartacus ein paar Worte wechseln. Sie sind beruhigt, dass sie jetzt wissen, dass sie sich täglich sehen werden. Weiner wird sich bemühen, das Haus kennenzulernen. Die Ausgänge, die Gewohnheiten der Bewacher. Vielleicht kann sie mit Lentulus, dem Herrn, engere Bekanntschaft schließen. Es war kein Zufall, dass er sie mit Spartacus zusammengekauft hat. Weiner gefällt ihm. Das kann sehr nützlich sein. Sie wird sich freier bewegen können. Eine Chance, die man wahren muss.
Spartacus hat sich neben den jungen Gallier gesetzt. Sie brauchen nicht viel Worte. Ihr Instinkt sagt ihnen, dass sie zusammengehören. Spartacus erzählt kurz seine Geschichte. Krixus hat lange geschwiegen. Er war viele Jahre lang alleine gewesen. Spartacus ist seit langem der Erste, der völlig ehrlich ist. Sie sind einander ebenbürtig. Zwei Raubtiere. Zu stark für diesen Käfig. Krixus hat mit Gallien gebrochen. Im offenen Gegensatz zu den meisten anderen Sklaven hat er die Rückkehr in die Heimat verworfen. Seine tragischen Gefährten haben ihn oft nicht verstanden. Sie lieben ihre Heimat und kämpften für sie. Aber Gallien war nicht das Thrakien der freien Kollektive. Caesar sagte,
in Gallien gibt es nur zwei Klassen von Menschen, die irgendwelche Geltung und Ehrung genießen. Denn das niedere Volk nimmt beinahe die Stellung von Sklaven ein. Es darf von sich aus nichts wagen und wird auch zu keiner Versammlung hinzugezogen, da die meisten durch Schulden, durch große Abgaben und ungerechte Willkür von den Mächtigen bedrückt werden, begeben sie sich freiwillig in den Dienst der Vornehmen, die dann gegen sie dieselben Vorrechte haben wie Herren gegen Sklaven. Das ganze Volk der Gallier ist im hohen Maße religiösen Gebräuchen ergeben. Aus diesem Grunde opfern die, welche von schweren Krankheiten befallen sind, anstatt der Opfertiere Menschen. Die Männer haben über Frauen und Kinder Gewalt über Leben und Tod. Wenn ein Familienvater vornehmen Standes gestorben ist, kommen seine Verwandten zusammen und untersuchen, ob an seinem Tod etwas Verdächtiges erscheint. Dann unterwerfen sie alle seine Frauen und Sklaven der peinlichen Befragung. Wenn etwas erwiesen ist, dann foltern sie mit grausamen Martern und töten schließlich durch Feuer.
Es gibt keinen Aufschub mehr. Die Zeit ist da. Der Plan ist von allen gebilligt. Er ist gut, bis ins letzte Detail. Jeder kennt seinen Auftrag. Sie legen den Zeitpunkt fest, am Abend vor dem ersten Kampf in der Arena.
Sollen wir dem Feind die Furcht vor unserer Rache nehmen? Wir wären Narren. Zum Sterben ist immer noch Zeit. Aber bevor wir gehen, wollen wir den römischen Affen lehren, wie der Tiger der Berge kämpft und jagt. Wir wollen ihnen Gladiatorenspiele zeigen, die Welt niemals vergessen soll. Und wenn wir schon sterben müssen, dann soll unser Tod ein Beispiel sein für alle Völker. Ein Beispiel für Jahrtausende. Im Kampf für die Freiheit wollen wir siegen oder fallen. Und noch vor unserem Untergang soll das römische Weltreich erzittern.
Am Anfang waren sie nur drei, Weiner, Krixus und Spartacus. Sie waren der harte Kern, um die sich alle anderen sammelten, weil sie einander grenzenlos vertrauten. Spartacus und Weiner waren jahrelang zusammen. Sie lieben einander. Und es gab zwischen ihnen nicht die geringsten persönlichen Probleme. Sie waren aufeinander vollkommen eingespielt. Krixus war gerade erst dazugekommen. Es war jedoch, als hätten sie ihn schon immer gekannt. Täglich sahen sie, dass sie sich hundertprozentig auf ihn verlassen konnten. Zuerst nur in kleinen Details. Im Umgang mit den anderen Gladiatoren, in der Haltung gegen die Aufseher. Das waren die ersten Tests und bald schon im praktischen Kampf, im Aufbau der illegalen Organisation. Bald fanden sie einen vierten, der würdig war, zum harten Kern zu stoßen. Euno Maus, einen jungen gallischen Gladiator. Wir wissen von ihm fast nur seinen Namen. Er hat eine führende Rolle gespielt. Ein tapferer Kämpfer, immer in der vordersten Linie. Zu tapfer vielleicht, zu verwegen. Er ist früh gefallen, schon am Anfang des Krieges. Spartacus, Crixus und Euno Maus begannen innerhalb der gallischen Mannschaft zu wärmen. Weiner, die sich im Haus frei bewegen konnte, stellte die Verbindung zu den Thrakern her. Es war nicht schwer, sie zu gewinnen. Die anderen Thraker, die mit Spartacus zu den Galliern versetzt worden waren, machten auf jeden Fall mit. Crixus und Euno Maus brachten ein paar gallische Kameraden. So entstand in wenigen Tagen eine schlagkräftige, straff geführte Avantgarde.
Man konnte nicht offen agitieren. Wo alle beisammen waren, beim Training, beim Nachtmahl, musste man sich immer mehr zurückhalten. Sonst wäre alles aufgeflogen. Niemand durfte mehr wissen, als unbedingt nötig war. Jeder Neue bekam seinen Auftrag. Er konnte zum Beispiel die drei anderen werben, die mit ihm in derselben Zelle schliefen. Sie durften außer ihm kein anderes Mitglied der Verschwörung kennen. Er allein hielt den Kontakt zu den Führern. Unter schwierigsten Bedingungen, in unerhört kurzer Zeit, schufen sie eine Geheimorganisation, die stark genug war, den entscheidenden Schlag zu führen. Es war eine Meisterleistung der Konspiration, wie sie die alte Geschichte kein zweites Mal kennt.
Dennoch sind sie verraten worden. Kurz vor dem festgesetzten Termin, die Gruppe der Verschwörer hatte die Zahl von 200 erreicht, wollte sich einer retten. Einer von 200. Einer, dem die anderen ihr Vertrauen schenken. Er wusste, ein Sklave, der seine Gefährten verriet, erhielt die Freiheit zum Lohn. Er ging zum Trainer und verriet ihm alles. Viel wusste er zwar nicht, aber immer noch genug. Eine Revolte stand bevor. Ein bewaffneter Ausbruch. Der Trainer erschrak. Er stürzte zum Patron. Lentulus rief die Miliz. Wenig später begannen die Soldaten das Gladiatorengefängnis zu umstellen. Die Verschwörer merkten, dass manches anders war. Es war eine sonderbare Nervosität unter Aufsehern und Trainern. Die Übung ging weiter, aber keiner war recht bei der Sache. Irgendetwas stimmte nicht. Weiner ging durch das Haus, um zu sehen und zu hören. Sie sah die Wache vor den Toren. Sie hörte die Mägde schwatzen. Sie wusste, der Aufstand war verraten.
Es war schwierig, die Verschwörer zu warnen. Sie waren mitten im Training. Vielleicht hatten sie ein Zeichen vereinbart, das alle Eingeweihten kannten. 78 Verschwörer versammelten sich beim Treffpunkt. 78 von 200. Die anderen waren nicht erreichbar. Man musste ohne sie handeln. Alle sind betroffen. Manche verlieren die Nerven. Sie reden durcheinander, in wirrer Verzweiflung. Und keiner hört zu. Da schneiden ihnen die Führer das Wort ab. Spartacus, Crixus und Euno Maus sind vollkommen einig. Vom ersten Augenblick an. Sie brauchen keine Worte unter sich. Sie sprechen kurz und klar. Sie müssen handeln. Auf der Stelle. Kein Zögern, keine Diskussion. Jeder kennt den Plan. Jeder kennt seinen Auftrag. Es bleibt alles wie geplant. Nur der Zeitpunkt ist geändert. Wir kämpfen sofort.
Jetzt sind alle sehr ruhig. Sie vertrauen ihren Führern. Bedingungslos. Es gibt keine Waffen. Das war schon immer klar. Man muss sich anders helfen. Freilich, jetzt ist es viel schlimmer. Draußen stehen bewaffnete Soldaten. Umso wichtiger, keine Zeit zu verlieren. Weiner kennt den Weg durch das Haus. Sie führt die Verschwörer in aller Eile zur Küche. Dort hat sie gearbeitet. Dort kennt sie sich aus. Sie weiß, wo das Werkzeug liegt. Die Gladiatoren nehmen den Köchen alle Werkzeuge weg, die man zum Kampf verwenden kann. Beile, Bratspieße, Küchenmesser. Sie zerbrechen alle Stühle und Bänke, um daraus Knüppel zu machen. Wer sich in den Weg stellt, wird niedergemacht. Zweiter Schlag, der Ausgang. Die Ersten, die da vor den Toren stehen, wissen gar nicht genau, worum es geht. Sie ärgern sich, dass sie Wache schieben müssen. Plötzlich geht das eine Tor auf, mit großem Schwung. Die Soldaten sind rund um das Gebäude verteilt. An diesem einen Punkt sind die Gladiatoren einen Augenblick lang überlegen. Alle sind entkommen. Sie stürmen durch die Straßen von Capua. Sie greifen das Stadttor an, hinaus auf die Brücke, über den Graben, auf die Landstraße, ins offene Gelände, in die Freiheit. An diesem Tag, im Frühjahr 74, beginnt der größte revolutionäre Krieg der alten Geschichte. Das war der zweite Teil der Sendung Spartacus, eine Gegengeschichte des Altertums nach den Legenden der Zigeuner. nach dem gleichnamigen Buch von Michael Genner, erschienen im Trikont Verlag. Vorbereitet von Radio Sansin.
Barbarei. Ägypten. Auch der erste Pharao Ägyptens war nur ein neolithischer Priesterfürst, der Chefzauberer, dessen magische Kraft den Erfolg der Bewässerung sicherte. Dann kam auch bald der erste, der sich zum Herrn von ganz Ägypten machte, Menes, der legendäre Begründer des Alten Reichs. Auch Ägypten hatte jetzt eine Hochkultur. Ihr Symbol war die Pyramide. Hoch oben der Pharao, Gott auf Erden, jedem Pharao seine eigene Pyramide, Sinnbild seiner Macht. Die primitive Bauart der Bauherren basierte sich hauptsächlich auf dem Tod tausender Arbeit der Sklaven. Die Pyramiden waren nicht schön, nicht nützlich, nur groß, plump, brutal, protzig und mit hunderttausenden Toten erkauft. Um 2260 vor Christus brach in Ägypten die Revolution aus. Sahara-Nomaden kamen den Bauern zu Hilfe. Der Pharao wurde gestürzt, die Priesterkaste hinweggefegt. Aber die ägyptischen Bauern, Handwerker und Sklaven hatten kein klares Ziel. Die Revolte war spontan und schlecht organisiert. Nach dem ersten Schock sammelte die Priesterkaste ihre Kräfte und warf den Aufstand nieder. Die Nomaden konnten nur helfen und Einzelne aufnehmen. Alles war jetzt wieder wie früher, bis um 1720 vor Christus eine neue Katastrophe über die zivilisierte Welt hereinbrach. Die Hyksos, eine Allianz von Indogermanen, Semiten und Zigeunern, überfielen das Land. Der Norden Ägyptens war das traditionelle Durchzugsgebiet der Nomaden, die von Asien nach Afrika wollten. Als aber die soziale Krise in Ägypten einen neuen Höhepunkt erreichte, hörten die Nomaden auf, unbeachtet in kleinen Gruppen durchzusickern. Sie stellten sich zum dritten Mal an die Spitze des Freiheitskampfes. Die Hyksos brachten das Pferd nach Ägypten. Sie kämpften mit Kriegswagen und Waffen aus Bronze, denen die königlichen Truppen hilflos gegenüberstanden. So brach der Widerstand schnell zusammen und der größte Teil Ägyptens war befreit. Die Bevölkerung verbrüderte sich mit den Nomaden. Doch waren sie zu sorglos und so wurden sie überrascht vom Überfall des Sesshaften. Der letzte Pharao, der sich in den Süden zurückgezogen hatte nubische Söldner geworben. Viele ägyptische Bauern und Handwerker kämpften für die Hyksos, aber sie wurden geschlagen. Kamose gründete das neue Reich, das in kurzer Zeit zur größten imperialistischen Macht des Nahen Ostens wurde und das Nubien, Palästina und Syrien seine Herrschaft unterwarf. Die Habiru. Aber die Reste dieser Nomaden formierte sich neu. Sie hatten aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und sie schufen eine neue internationale Nomadenkoalition, die den ganzen Nahen Osten umspannte und den Kampf gegen Ägypten wieder aufnahm. An ihrer Spitze standen die Zigeuner. Von ihnen bekamen sie den Namen Habiru. Kleinasien, aufgesplittert in 100 Fürstentümer, war ideal für die Zigeuner und unkontrollierbar für die schwerfälligen Häuptlinge. Sie ließen sich von den verschiedenen Fürsten als Söldner anwerben, lachten über die Dummheit ihrer kriegerischen Herren und trafen sich wohl öfters zwischen den Fronten, um sich Lämmer am Spieß zu braten. Sie wurden gut bezahlt von ihren Herren, welche sich aber irrten, wenn sie glaubten, dass die Nomaden sich die Köpfe für sie einschlagen würden. Kleinasien war das Sprungbrett nach Europa. Die anfängerstaatliche Herrschaft drohte, den Weg zu versperren. Ihn freizuhalten war ein Meisterstück zigeunerischer Außenpolitik. Die Zigeuner nahmen Flüchtlinge bei sich auf. Leibeigene Bauern, politische Emigranten, andere Nomadensippen aus der Wüste schlossen sich ihnen an. So wurden die Habiru eine große Koalition von Gruppen verschiedenster Herkunft. Die Zigeuner oder Luri waren der innere Kern. Sie kannten die Wege, sie hatten die Erfahrung. Sie lehrten die neuen, die flüchtigen Sklaven und Bauern die Ziele des Kampfes. Die Habiru, die größte Fluchthilfeorganisation seiner Zeit, mit klaren politischen und sozialen Zielen, war ein großer Versuch, breite Schichten des ausgebeuteten Volks zur nomadischen Urgesellschaft zurückzuführen. Ägypten hatte seine größte Ausdehnung erreicht. Die Zeit der Stabilisierung begann. Sie schlossen Frieden mit den Nachbarstaaten und vermischten sich mit ihnen. Der neue Pharao Amenophis IV. Oder Echnaton war nur mehr Viertel Ägypter. Der Hof war von arischen Harensfrauen beherrscht, die den Sonnenkult ihrer nomadischen Vorfahren mitbrachten. Vielleicht waren auch Zigeuner, Musiker und Tänzer auf dem Hof und gewannen Einfluss auf den unzufriedenen, hochbegabten jungen Mann, der in seinem goldenen Käfig aufwuchs, in dem er zu ersticken glaubte und zugleich in der mütterlichen Tradition der Steppe. Echnaton sagte sich los von den alten Göttern und versuchte, Staat, Religion und Gesellschaft völlig umzuwälzen. Es soll nur mehr ein Gott sein, Aton, die Sonne. Die Priester wurden entmachtet. Es war eine Illusion. Echnaton hat nie mehr beherrscht als seine eigene Hauptstadt. Die Priesterkaste war ungebrochen, auch nach dem Brand ihrer Tempel. Die soziale Basis, Leibeigenschaft und Sklaverei blieben unangetastet. Und die Armee blieb fest in den Händen der Generäle. Als Echnaton versuchte, Nomaden in die Armee aufzunehmen, kam es sofort zum Konflikt. Die Zigeuner benutzten ihre Position, um die Axt an die Wurzel des Systems zu legen. Sie hofften, Echnaton würde die versklavten Massen befreien. Der Kampf war unvermeidbar. Die Habiru nehmen Echnatons Revolution ernst. In Massen erheben sich die Bauern und Handwerker von Syrien gegen die ägyptischen Herren. Und die Habiru, Echnatons Söldner, stehen an der Spitze der Revolte. Die ägyptische Armee, in ihren Garnisonen isoliert, war völlig geschlagen. Die Volksbewegung der Bauern, Bürger und Nomaden fegte sie hinweg. Die alten Generäle fühlten sich vom König im Stich gelassen und schmiedeten Putschpläne. Echnaton wusste davon, war aber machtlos. Sein Herz war bei den Habiru, aber er konnte ihnen nicht helfen. Ohne den Bürgerkrieg auszulösen. Er konnte die Ereignisse verzögern, sonst hatte er keinen Einfluss mehr. Noch vor dem entschiedenen Kampf ist Echnaton müde und verbittert gestorben. Die Generäle ergriffen die Macht. Das Volk, das ja nie von der Sklaverei befreit wurde, sah gelangweilt zu. Die Zigeuner zogen sich zurück. Inzwischen hatten große Völkerwanderungen begonnen, die für die Zigeuner mit einer schweren, blutigen Katastrophe endeten.
Zigeuner und Juden hat man oft verwechselt. Beide waren Fremde, verhasst und verfolgt und verstreut über alle Kontinente. Nur haben die Juden ihre Zerstreuung immer als furchtbares Schicksal, als Strafe Gottes empfunden. Sie sehnten sich zurück in das eine kleine Land, das ihnen von Gott geschenkt war. Dort wollten sie sesshaft werden. Dass dieses Land schon anderen gehörte, war eben Pech für die anderen. Zu Echnatons Zeit kreuzten sich die Wege beider Völker. Als die Habiru den syrischen Aufstand führten, lebten die Juden wohl schon in Ägypten. Denn nichts in der Bibel deutet darauf hin, dass sie am Freiheitskampf teilgenommen haben. Ihre Siebenordnung war damals schon patriarchalisch. Aber in Ägypten wurden sie nach Echnaton zu Leibeigenen gemacht und mussten Frondienste leisten. Dann hat wohl ein Kämpfer von Echnatons unterdrückter Partei sich an ihre Spitze gestellt und sie aus Ägypten in die Wüste Sinai geführt. Sie haben ihm nicht gedankt. Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns musstest fortführen, dass wir in der Wüste sterben? Sie starben nicht in der Wüste. Sie kamen nach Kanaan, das heute Palästina heißt, und trieben die Völker, die dort wohnten, aus dem Land. Feige im Unglück, grausam im Glück, wie anders als die Habiru, die als Befreier zu den Bauern und Bürgern Syriens gekommen waren. Die Gesetze, die Moses den Hebräern gab, waren die der sesshaften Bauern, die Gesetze des Patriarchats, die wir schon bei der Hochkultur von Babylon kennengelernt haben. Anders die Zigeuner. Sie bewahren noch heute, aller Verfolgung zum Trotz, das jahrtausendalte Nomadengesetz freie Liebe, Gleichheit der Geschlechter. Die Arier in Indien. Irgendwann um 1500 vor Christus war die altindische Hochkultur in furchtbare Dekadenz verfallen. Selbst als durch einen Dammbruch die Ernte vernichtet und das Volk total verarmte, feierte die Herrscherkaste in ihren sicheren Palästen ihre dekadenten Orgien und besann sich nicht mal als nur 70 Kilometer entfernt die ersten Vorposten der Armee von barbarischen Kriegerhorden überrollt wurden. Als sie sich zum Widerstand aufrafften, standen die Feinde vor den Toren der Hauptstadt. Die Arier waren nomadische Stämme, Hirten, nah verwandt mit den Zigeunern, Küten, Thraker und Germanen. Mit den Sesshaften trieben sie Handel oder führten Krieg. Als sie nach Indien kamen, waren sie nur noch halbe Nomaden. Die alten Bräuche hatten sie vergessen. Sie waren Räuber von Land, Tieren und Sklaven geworden. Die Inder hatten die Gefahr zu spät erkannt. Aber so gleichgültig den Massen der Schutz des Landes zuerst gewesen war, so verbitterten kämpften sie, als sie sahen, dass die arischen Eroberer beim Abschlachten und Versklaven keinen Klassenunterschied machten. Die Inder waren den Ariern weit unterlegen, die Ochsenkarren auf der Flucht zu langsam, die Speere, Äxte und Keulen dem arischen Bronzeschwert weit unterlegen. Aber die Burgen und die meisten Städte hielten sich noch lange. Sie hielten sich, bis die arischen Eroberer mit den Priesterfürsten der verhassten, nasenlosen, gottlosen Feinde einen historischen Kompromiss schlossen. Das Land war ausgeblutet. Der Kampf ging weiter. Im Dschungel kämpften indische Guerillas, die den Kompromiss ihrer Priester nicht mitmachen wollten. Und die Arier waren untereinander heillos zerstritten. Aber so armselig auch die meisten Eroberer-Sippen lebten, desto großspuriger traten ihre Führer auf, die einzigen, die vom Krieg ihren Nutzen hatten. Ein Volk, das andere versklavt, kann selbst nicht frei sein. Das Gestammel opfernder, halb ihrer Brahmanen, Somamus brauend, stundenlang sinnlose Zaubersprüche murmelnd, Witwen verbrennend, das war das wahre Indien der Arier. Rauschgift, Mord und Menschenopfer. Die Zigeuner sahen das alles mit Staunen. Die Arier waren Nomaden gewesen, wie sie, und jetzt führten sie sich abstoßender auf als die dümmsten, schwerfälligsten Gatsche. Aus alter Verbundenheit boten sie den Zigeunern die zweite Kaste in ihrem Staat an, die Kaste der Ritter. Nach ihnen selbst natürlich. Sie waren die Weisen und Philosophen.
Und sie verstanden nicht, warum die Zigeuner so schallend lachen.
Als der Wahnsinn unerträglich wurde, kam es zum Bruch. Die Zigeuner riefen zum Widerstand auf. Sie stellten sich an die Spitze der freien indischen Stämme. Der Krieg begann von neuem. Die Legende erzählt, dass die Arier ihren ganzen Besitz, sich selber, Frau und Kind, gegen die Zigeuner im Würfelspiel verloren haben. Die Zigeuner versklavten sie natürlich nicht, sondern verlangten nur, dass sie wieder nomadisch werden. Die Arier aber, in ihrer Ehre verletzt, schworen Rache. Der Rachekampf beginnt. Die Zigeuner werden geschlagen. Sie machen den Fehler, die Regeln der Fairness, welche vor dem Kampf auf beiden Seiten geschworen worden sind, bis zum Ende zu beachten und laufen den Ariern in die Falle, welche diese Regeln von vornherein missachteten. Bevor sie weiterzogen, wurfen die Zigeuner die Bilder ihrer Götter in den Fluss. Sie hatten ihnen in der Schlacht nicht geholfen. Seit dem Krieg gegen die Arier haben die Zigeuner an keinen Gott mehr geglaubt. Zigeuner und Thraker. Die Thraker waren teils Hirten, teils Bauern. Es gab zwei verschiedene soziale Ordnungen nebeneinander. Die der Hirten in nomadischen kommunistischen Clans und die der sesshaften Bauern, die unter der Herrschaft von Sklavenhaltern und Königen gerieten. Die Königslosen, die freien Thraker, lebten von Viehzucht, Fischfang und Jagd. Wild gab es im Überfluss. Die Herden waren der wichtigste Teil der thrakischen Wirtschaft. Bevorzugt hielten sie Schafe und Pferde. Städte kannten sie nicht, nicht mal Häuser aus Stein. Ihre Hütten waren aus Holz. Gefeiert war auch ihre Schmiedekunst. Beim Wettkampf vergaben die Griechen thrakische Schwerter als besonders wertvoll. Auch waren sie große Meister der Medizin. Auf die Keuschheit der Mädchen, die noch nicht verheiratet sind, achten sie gar nicht. Sie erlauben ihnen, mit allen Männern zu schlafen, die ihnen gefallen,
sagt Herodot.
Die Zersetzung der thrakischen Urgemeinde kam von außen. Trotz allem demokratischen Anschein waren Sklavenhalter und Großhändler die Herren von Athen. Die Bergwerke der Thraker lockten sie an. Griechisches Gold korrumpierte die thrakischen Führer. Die Stämme im Grenzgebiet wurden sesshaft. Die Häuptlinge fraternisierten mit den Kolonisatoren und gaben die Reichtümer und die Freiheit ihres Volkes preis. Nur die Hirtenstämme auf den inneren Gebirgen bewahrten ihre alte Ordnung. Alexander der Clown. Der erste Höhepunkt der Sklavenhalterordnung war, trotz des demokratischen Deckmantels, die griechische Zivilisation. So revolutionäre Reden ihre Führer in Athen auch hielten, lebten sie und auch die Mittelschicht von der Arbeit der Sklaven. Die Städte waren mit jenen überfüllt. Man ließ selten zu, dass Sklaven sich selbst vermehren. Zwar werden die Rechtschaffenen unter ihnen viel anhänglicher, wenn sie Kinder haben, lehrt Xenophon, aber die Schlimmeren werden zu jedem Verbrechen nur noch mehr fähig, wenn sie Gefährtinnen erhalten. So sperrte man die Männer und Frauen in verschiedene Zellen ein und ersetzte den Verschleiß von circa jährlich 10% durch Razzien in Übersee. Nur Barbaren als Sklaven, aber keine natürliche Vermehrung. 3 Bergwerkssklaven für jeden Athener, also Krieg in Übersee. Xenophon sprach aus, was das ganze sklavenhaltende Unternehmertum Griechenlands dachte. Sie wollten den Krieg. Darum begrüßten sie den Aufstieg Makedoniens. Die Griechen gaben das Geld, Makedonien das Bauernheer. Dazu thrakische Krieger, von ihren Häuptlingen verraten und ins Heer des Feindes gepresst. Die griechische Demokratie war gebrochen, der Krieg in Asien unvermeidbar.